Ja, liebes Musikteam, vielen, vielen Dank für euren Dienst und für die Mühe, die ihr euch gemacht habt heute Morgen. Ja, die mussten schon eine Stunde früher aufstehen, um hier zu proben. Und ja, ich weiß, von was ich rede. Super, toll habt ihr das gemacht. Gut, ja, wir haben heute einen Gottesdienst nach 1. Korinther 14, 26. Da heißt es, dass jeder, wenn ihr zusammenkommt, hat jeder ein Wort, einen Psalm, ein Loblied, ein Gebet, was auch immer. Und heute Morgen haben sich insgesamt, ich muss kurz durchzählen, 6 Leute angemeldet. Und ich freue mich auf die regelrechte Beteiligung. Und als allererstes möchte ich den Hans, die Edel und den Hansi, das sind die ersten 3, nach vorne bitten. Und ihr habt uns was zu berichten?
Ja, genau. Wir dachten, wir nutzen die... das ist eine schöne Idee. Genau. Wir dachten, wir nutzen die Möglichkeit und die Chance, euch ein bisschen zu erzählen, was wir in diesem Jahr in einer Jubiläumsreise nach Israel erlebt haben. Und zwar waren wir Ende Mai, Anfang Juni mit der Gesellschaft ICEJ, das steht für Internationale Christliche Botschaft in Jerusalem. Das ist ein Werk, ich weiß nicht, der eine oder andere kennt es vielleicht vom Bibel-TV, da gibt es eine Sendung Faszination Israel, kann man sich wöchentlich, gibt es Informationen über das Land Israel, finde ich sehr schön gemacht. Und da gibt es einen Gottfried Bühler und sein Bruder, wie heißt denn der nochmal? Auch nochmal ein Herr Bühler halt. Die haben wir sogar besucht nachher in Jerusalem. Genau, die haben dieses Werk gegründet und investieren sich da mit ihren ganzen Familien. Genau, wir haben ein paar Bilder dabei. Die Heike, zeig uns gleich mal das erste, danke. Und zwar möchte ich über den Teil berichten in den nächsten 5 Minuten. Wir sind in Tel Aviv gelandet, sind dann gleich am selben Abend noch nach Tiberias am See Genezareth gefahren. Und Israel ist tatsächlich sehr grün. Ich war schon viele Male in Griechenland auf irgendwelchen Inseln und Israel ist ja noch südlicher und ich muss sagen, Israel ist deutlich grüner. Und das ist ein Bild, da sind wir über das Land gefahren, gar nicht weit weg vom See Genezareth. Dann können wir gerne das nächste Bild. Dann war für mich natürlich total spannend, wie wird es am See Genezareth aussehen. Und man hofft und wünscht sich natürlich, dass ganz viele so kleine Fischerboote irgendwo rumfahren. Aber die Zeit ist leider vorbei. Und es gibt jetzt eher für uns Touristen und Besucher dann große Boote, sehen wir nachher noch. Aber für mich war natürlich das ein sehr intensiver Moment zu wissen, jetzt sind wir quasi so in dem Wohnzimmer Jesu, wo er wirklich 3 Jahre ganz intensiv unterwegs war. Und Tiberias liegt ja am Westufer vom See und man stürzt da so richtig ab. Tiberias liegt schon unter dem Meeres, unter dem Nullpunkt und der See ist nachher auch noch mal einige Dutzend Meter unter dem Nullpunkt. Man ist so richtig in so einer Senke drin und deswegen ist manchmal auch leider der Himmel und die Fernsicht ein bisschen getrübt. Aber das ist in südlichen Ländern, wenn man dann nach Afrika oder so geht, noch mehr so, dass dass einfach viel Sand und Staub in der Luft ist, weil es wenig regnet. Uns gibt kein Föhn, ja genau. Auf jeden Fall sind wir von Tiberias dann mit unserer Reisegruppe an Magdala vorbeigefahren und dann halt am Westufer sind sehr viele geschichtsträchtige Orte. Takba hat mir jetzt zum Beispiel im ersten Moment gar nichts gesagt, aber in Takba sagt man, da hat die Brotvermehrung stattgefunden. Da war die Speisung der 5000. In Kapernaum waren wir auf dem Berg der Seligpreisungen. Aber ganz am Anfang, und da möchte ich jetzt meinen Schwerpunkt auch noch mehr reinlegen, war, als wir auf den See rausgefahren sind. Da können wir das nächste Bild uns schon anschauen. Wir sind in einem natürlich viel größeren Boot, als Jesus damals unterwegs war. Die haben das auch am Ufer gezeigt, wie die damaligen Fischerboote ausgesehen haben. Aber die Fischerboote sind natürlich nur für 3, 4 oder hat einen ganz anderen Zweck, auch wenn man fischen möchte. Jedenfalls sind wir ein Stück rausgefahren und ganz im Hintergrund, vielleicht noch einen Schritt hier rüber, relativ weit links sieht man die Stadt Tiberias, so an diesem Berghang gebaut. Das ist Tiberias und dann an der linken Seite her, ganz am rechten Rand, liegt das Ort Magdala. Können wir noch ein nächstes Bild anschauen? Genau, hier sieht man jetzt zurück so nach Magdala und dann unser Start, wo wir gestartet sind, in den See hinein. Und weiter oben ist dann später Kapernaum und ja, Richtung im Land des Hinter, im Bergland drin, dann auch Richtung Berg der Seligpreisungen. Ja, was hat mich da so bewegt? Warum zeige ich euch diese Bilder? Für mich war das ein intensiver Moment, weil ich sehr gespürt habe, Jesus war mit seinen Jüngern auf dem Schiff und es gibt die Situation, gerade als die Speisung der 5000 war, hat dann Jesus zu seinen Jüngern gesagt, komm, lasst uns mit dem Schiff nochmal auf der See rausfahren. Und das waren so diese Momente, die ich jetzt natürlich aus der Bibel kannte, wie die Gegenwart Jesu und diese Zweisamkeit mit seinen Jüngern so intensiv wurde. Und genau das habe ich gespürt in dem Moment. Wir kamen aus einem voller Alltag, sind in diese Reise reingegangen und das war der erste Tag, das erste Event. Und normalerweise ist für mich, wenn ich Urlaub habe, brauche ich 2, 3 Tage, bis ich den Alltag hinter mir lassen konnte. Aber in diesem Fall waren es wirklich nur Minuten und ich war in einer ganz anderen Welt. Und es war richtig so auf diesem Schiff. Klar, wir waren eine große Gruppe, wir haben das Schiff für uns gehabt, 50 Leute auf einem Schiff. Sieht man nachher nochmal, wie groß es war. Aber diese Ruhe, dann hat der Leiter Lobpreislieder gesungen mit uns. Das war wirklich, also als würde ich in das Haus, in das Wohnzimmer Jesu reinkommen und die Tür geht hinter mir zu, der Alltag ist weg. Und jetzt können wir vielleicht gerade mal, das ist in Kapernaum schon, aber da kam man richtig nah an See. Ich wollte es auch nochmal zeigen, dass wir wirklich da waren. Genau. Und ja, und ich möchte euch gerade mal ein paar Sekunden lang diesen Eindruck auf dem See, möchte ich euch hier mit diesem kleinen Clip zeigen. Ein bisschen Audio hört man danach noch. Genau, in Psalm 62, Vers 2 steht, bei Gott allein findet meine Seele Ruhe. Und das ist genau das, was ich da erlebt habe und empfunden habe und in der Tiefe, dass es mich eigentlich jetzt noch auch berührt, wenn ich es wieder sehe. Danke.
Ja. Wir sind dann vom See Genezareth. Es gibt noch so viel zu erzählen, weil wir wunderbare Erlebnisse dort hatten. Das müssen eher die Frauen erzählen, weil die Männer einkaufen mussten. Und die Frauen haben sich dann gut gehen lassen beim Lobpreis mit dem indonesischen Pastor und brasilianischen Leuten, die auch dort waren und Gott gepriesen haben. Das war so wunderbar.
Wir sind vom See Genezareth über die Golanhöhen und das Jordantal dann zurückgefahren durch die Westbank oder Westjordanland und das palästinensische Gebiet hoch nach Jerusalem. Da fährt man bis runter nach Jericho und ist man fast am Toten Meer. Von minus 400 nachher auf plus 800. Und das Schöne war, dann nach Jerusalem reinzufahren. Kannst du dann schon mal machen? Das Bild, ja, man kommt durch einen Tunnel, muss anhalten, jedes Auto muss anhalten, wird untersucht und dann fährst du durch so einen kleinen Tunnel und kommst raus auf die Autobahn und dann ist das der erste Blick nach Jerusalem. Das ist wie ein Oh, ein Wow-Moment. Und wir hatten dann noch ein israelisches Lied dazu gespielt, das diese ausdrückte. Und das war eine wunderbare Erlebnis, das zu sehen und zu spüren in dem Augenblick mit der ganzen Gruppe. Ja, das war wie wenn die Sonne aufgeht, obwohl da schon Sonnenuntergang war. Aber es war irgendwie so, etwas ist aufgegangen, so das Herz ist aufgegangen. Und es war wunderbar. Man sieht auch, wie viel. Das sind so, ist so richtig hügelig, Jerusalem. Bestimmt waren ja schon viele dort, haben das gesehen und erlebt. Aber es ist immer wieder neu, wunderbar anzusehen, auf wie viel Hügeln Jerusalem liegt. Ja, die Atmosphäre in Jerusalem ist eine ganz besondere. Kannst du das nächste Bild machen? Ja, diese engen Gassen gerade und auch diese Spannung, die über der Stadt liegt, sie ist spürbar. Sie ist menschlich spürbar und sie ist politisch spürbar, ist klar, wissen wir ja alle. Und sie ist aber auch geistlich spürbar. Es ist überall, finde ich, in Jerusalem war es für mich so zu empfinden, dass da drei Religionen zu Hause sind und dass Gott da einfach auch was Besonderes vorhat und dass es Gottes Stadt ist und die nachher auch wiederkommt in anderer Art und Weise. Und darüber freue ich mich schon. Aber ein Beispiel will ich mal sagen, das war, wir sind durch den arabischen Teil gegangen, palästinensischen Teil, Ost-Jerusalem, und war so ein bisschen ziemlich ja voll. Und da sind junge Juden, orthodoxe Juden, die sind dann so gelaufen an den Geschäften, ich muss mal runternehmen, sonst verliere ich es, sind dann so durchgegangen durch die Geschäfte, nur um nicht die arabischen Geschäfte und den Menschen anschauen zu müssen. Wie die dann kein überlaufen haben, das weiß ich nicht, aber das ist so ein Ausdruck davon, von dieser Spannung, die da herrscht zwischen den Menschen. Und andere können wieder ganz offen da durchgehen und auch mit jedem reden, wie unser Guide, der uns empfohlen hat. Wir wollten uns unbedingt so einen Anhänger kaufen, so einen Stern. Jüdischen Stern, und er hat uns zu einem Araber geschickt. Er hat gesagt, da gibt's einen, der ist gut. Wir haben den auch gefunden. Irgendwie hat uns der Heilige Geist genau dorthin geleitet, obwohl er es uns nicht gesagt hat, wo er da genau ist. Und dann kann er auch offen mit den arabischen und palästinensischen Leuten von dort umgehen. Es ist für die auch in vielen Fällen gar kein Problem. Aber es ist trotzdem eine Spannung da. Ja, für mich war auch noch die Klagemauer ein wunderbares Erlebnis, ein spezielles Erlebnis. Also man sieht ja rechts ab den Sonnenschirm, das ist der kleine Teil, der ist für die Frauen, der linke Teil ist für die Männer und die haben nach da hinten noch so eine Höhle, in der sie auch anbeten. Es ist, wie sieht aus wie eine Höhle? Aber es war speziell, die Juden dort zu sehen, wie sie beten und diese Bewegungen machen, ihre Zettel da reinstecken, können da stundenlang beten. Wir mussten ja alle dort, um dorthin zu kommen, muss man eine Kippa tragen, sonst darf man gar nicht da rein. Gibt's so einen extra Stand vorher, wo man so Dinge rausnehmen kann, die man her wieder reinlegt, nur für diesen Besuch der Klagemauer. Aber für mich war das spezielle Erlebnis, selbst zu beten an der Klagemauer. Und ich bin fest davon überzeugt, dass da eine geistliche Kraft innewohnt, weil immer angebetet wird. Und das sitzt in diesen Steinen fest. Und dieses, das habe ich auch, also ich hatte eine richtige Gänsehaut, sowas hatte ich noch nie, als ich dort gebetet habe an der Klagemauer. Und das war für mich ein wunderbares Erlebnis. Hat mich sehr tief berührt, die Nähe Gottes dort so zu spüren. Ja, das nächste Bild. Wir waren ja dort an Shavuot. Das ist ein Erntedankfest. Geht dann auch ähnlich wie bei uns Pfingsten, ist auch 50 Tage nach Passa. Und wir sind da hingekommen, Freitags sind wir hingekommen. Und da waren die Straßen total leer. Man sieht es. Es ist nichts los. Nachmittags ist da kein Auto gefahren, kein Bus gefahren, kein Zug gefahren. Es war Shavuot und am anderen Tag war noch Shabbat dazu. Es war totenstill auf der Straße. Sie sind alle auf der Straße gelaufen und war interessant. Ja, und es war auch da, wir hatten auch bei uns im Hotel ganz viele Juden, die dort Shavuot gefeiert haben. Auch war, da war diese Spannung zu spüren, weil die dürfen da keinen Lift fahren dann. Da gibt's einen speziellen Lift, der kommt von selbst, dann fährt er ganz hoch und dann kann man jedes Stockwerk aussteigen. Also schnell ist das nicht, wenn man es mal eilig hat. Es gab auch einen für die anderen, die konnten dann einen schnellen Lift nehmen. Kommen da selbst drücken und auswählen. Aber die anderen Liften waren alle, hat ja eine Schabbat-Einstellung an diesen zwei Tagen. Ja. Und die Juden dort zu sehen, zu erleben, das war auch was Besonderes. Sie waren ja für sich, sie haben ihre Gebetsräume gehabt, die Männer für sich, die Frauen für sich. Aber unten beim Essen war voll und sie waren auch zum Teil, haben sie auch die Leute nicht angeguckt, die sonst dabei waren. Also wenn man mit denen im Lift gefahren ist, das war schon denen, glaube ich, unangenehm, wenn es mal so war. Bei denen, die wir dort erlebt haben. Ja, das kannst du das nächste Bild. Und das ist mal so ein, leider kann man es nicht vergrößern, man sieht da die mit der Torte auf dem Kopf, das sind hauptsächlich die aus Russland kommen, russischstämmige Juden, die tragen solche Pelzkränze da auf dem Kopf. Bei der Hitze, wie die das aushalten, weiß ich nicht, aber das ist so der Ausgehanzug für viele an diesem Tag. Und ein Schlafanzug, weiße Socken, oben Torte. Andere laufen wieder anders, sie haben dieses Tuch um und nur Kippa auf, andere schwarze Hüte und ihre Locken. Es war interessant, das zu sehen, das habe ich auch so noch nicht gekannt. Und das war, fand ich, sehr eindrücklich. Ja, wir waren auch mit unserer Gruppe gegenüber Jerusalem, es gehört zwar auch noch dazu, aber auf so einem Hügel, und haben dann auf die Innenstadt von Jerusalem geguckt. Es war unsere Gruppe und dort gebetet, wie wir immer wieder in bestimmten Punkten gebetet haben und haben Jerusalem von dort aus gesegnet. Das fand ich war ein sehr eindrückliches Erlebnis für uns und für mich. Ja, dann waren wir noch im Gebetshaus, da habe ich leider kein Bild. Aber da konnten wir gar nicht lange bleiben, weil sofort eine Gruppe aus China kam mit, was weiß ich, wie vielen Leuten. Und wir saßen keine 3 Minuten, da mussten wir schon wieder gehen, wir waren noch nicht angemeldet. Und da kamen die, wir mussten leider wieder gehen und waren dann in der King of Kings Gemeinde zum Lobpreis und zum Gottesdienst. Das fand ich auch sehr schön. Ich wäre gern länger geblieben, aber wir mussten dann zurück zum Hotel. Ja, das war so. Das noch nicht. Noch nicht. Das gehört schon zu Edel. Ja. Ja, und für mich ist Israel, ja, auch was Besonderes in der Hinsicht, dass ich 1977 schon mal dort war. Aber nicht als Christ. Da war ich noch Student und war mit der Uni-Fußballmannschaft, in Israel. Wir waren Gäste von der Uni Beersheba und haben dort 3 Fußballspiele gemacht mit besonderen Erlebnissen, aber das ist eine andere Geschichte. Was war, ich habe mich damals heimisch gefühlt in dort. Und so ging es mir auch jetzt. Und ich hätte, wenn wir jünger gewesen wären, hätte ich mich vielleicht entschieden, dort zu leben, trotz aller Gefahren, die dort sind. Aber dieses heimisch fühlen war gut. Das war was Besonderes. Und diesmal bin ich an ganz anderen Umständen nach Israel gereist. Als Christ, der Jesus im Herzen trägt, als gereifter und verheirateter Mann mit meiner Frau und mit Freunden, das kommt dazu. Ja, aber auch einer, der jetzt wusste, dass sein Großvater Jude war. Und das wusste ich damals noch nicht, weil es uns mein Vater mir erst vor wenigen Jahren erzählt hat. Aber es ist auch diesmal so gewesen, dieses heimisch fühlen, und ich hätte gleich in Jerusalem bleiben können. So ging es mir. Technisch ist das natürlich und menschlich ist natürlich nochmal eine andere Situation, aber von dem Empfinden her ist es bei mir so gewesen. Ja, danke.
Ja, ich könnte natürlich zu all diesen Erlebnissen noch hinzufügen, wie es mir dabei gegangen ist. Ich habe wirklich Gottes Anwesenheit dort in diesem Land gespürt und war immer ständig irgendwie aufgeregt. Was passiert jetzt und was kommt jetzt? Wo sehe ich Gottes Liebe und habe selbst die Hand vor die Augen gehalten haben im Lift, die konnte ich lieb haben. Es war ganz, ganz was Besonderes in diesem Land. Und das kann man nicht machen. Das ist einfach dort eine Tatsache, dass dieses Land mit Gottes Anwesenheit und so gesegnet ist. Und nachdem wir dann am zweitletzten Tag, glaube ich, haben wir nochmal eine Reise gemacht, und zwar in den Süden. In den Süden, ganz runter an die Nordseite vom Gazastreifen. Und es war so eine spannungsvolle Reise, weil wir wussten, dort besteht immer ein bisschen Gefahr. Dort schießen die Palästinenser ständig ihre Raketen und Bomben. Nicht jeden Tag, aber ohne Plan. Man wird überrascht damit. Und deswegen waren wir im Bus und wir hatten einen tollen Begleiter, der uns gut alles erklärt hat und eingewiesen hat. Und eigentlich waren wir voll Freude, hatten keine Angst oder Bedenken und sind dann dort zuallererst in einen Kibbutz gefahren. Haben den Kibbutz besucht. Das war so eine Siedlung mit Häusern und einen Kindergarten. Und diesen Kibbutz haben sie wieder aufgebaut, nachdem der vor Jahren zerbombt war. Es gibt auch ein Museum da, wo man das sehen kann, wo die Häuser zerstört wurden. Und dann haben wir den Kindergarten besucht, mit den Kindern ein Lied gesungen. Die haben so strahlende Augen, sind so freudig dabei und sind dann im Kindergarten anschließend ist eine Tür zu einem Bunker. Und die Kinder üben das regelmäßig, dass sie mit den Erzieherinnen in den Bunker gehen, wenn die Sirene erklingt. Und es ist schon bedrückend in so einem Bunker drin. Und die Kinder, was sie da schon mitmachen und erleben und tragen müssen, das ist schon bewundernswert, dass sie damit aufwachsen. Und trotzdem sind sie voller Freude und voller Zuversicht und wollen sich das schöne Leben nicht rauben lassen oder vermiesen lassen durch die Gefahr. Nach dem Kibbutz sind wir weitergefahren und da kommt jetzt dieses Bild an das Mittelmeer. Und am Mittelmeer haben die einen riesig langen Strand und so Carports gebaut, wo man sich im Schatten umziehen konnte. Und dann viele sind von uns ins Meer gegangen, haben ihre Runden geschwommen. Und manche sind dem Strand entlang gelaufen bis ganz vorne hin. Das am Ende, das ist der Gazastreifen. Das ist die Grenze. Also der Strand geht so weit bis zum Gaza.
Die Häuser sind schon Gaza,
ja. Wie man da sieht. Ja, also wir waren ganz, ganz nah dran. Und auch das Empfinden da, ich habe einfach nur auch Liebe gespürt und gebetet für die im Gazastreifen. Für die noch nicht erkennen, was die Wahrheit ist oder wie es besser werden könnte dort in diesem Land, denn das wird man nachher noch sehen. Also es war eine kurze Zeit Erfrischung im Meer und dann hat unser Begleiter gesagt, er will uns noch einen ganz besonderen Punkt zeigen und ist mit uns dann noch näher an die Grenze gefahren. Und wir haben gesehen, das ist die Straße und da war ein richtiges Villenviertel, schöne Häuser mit Gärten und so weiter, direkt an der Mauer, direkt an der Grenze. Die Menschen zeigen, wir wollen leben, wir wollen mit euch leben, wir haben keine Angst davor und bauen die schönen Häuser direkt hier an der Grenze. Da hinten sieht man schon die Mauer, die Israel gebaut hat, die Schutzwand. Und wenn man noch weiter gehen, auf dieser Mauer haben sie ganz viele kleine Button mit Friedenswünschen, mit Friedensangeboten. Die Friedenstaube sieht man da. Israel strahlt in den Gazastreifen. Wir wollen mit euch im Frieden leben. Das ist so berührend, das zu sehen. Und das begreift man erstmal, dass die ganze Sache, auch jetzt dieser Krieg, nicht von Israel ausgeht, sondern von der anderen Seite, die noch nicht akzeptieren können, dass Gott dieses Land für Israel bereithält. Ja, und dann sind wir hier entlang gelaufen, auf der anderen Seite. Ah, da sieht man jetzt nochmal die vielen kleinen, ich weiß nicht, wer die da anbringt, ob das Kindergärten sind oder Menschen, die einfach hier was Gutes tun wollen. Und die ganze Wand ist bunt geschmückt davon, mit Herz, mit Liebe, mit Frieden, mit allen guten Wünschen. Okay. Das ist so ein Bunker, in dem sich die Menschen, wenn Alarm ist, ganz schnell retten. Also er ist auch ganz klein und da sind dann mehrere Häuser, die sich so einen Bunker benutzen, um sich zu schützen.
Passen etwa 25 Erwachsene rein. Ja. Es können auch mal 35 werden, wenn es eng wird. Aber dann muss man schon stramm stehen und den Bauch einziehen.
Ja. Und dort an der Mauer und am Gazastreifen ist auch so ein Bunker, der wenig benutzt war. Da hat sogar ein Vogel sein Nest reingebaut. Das war schön. Und was wollte ich noch sagen? Ja, ich habe in Israel mich auch sehr unter Spannung, aber doch unter einer guten Spannung gefühlt, weil Jesus mal hier gelebt hat. Und ich durfte auf diesen Wegen gehen, wo Jesus gegangen ist. Und ich weiß, dass in der Bibel steht, dass Gott Israel ausgesucht hat, um ein Licht zu sein für alle Völker. Und diesen Hintergrund, der hat mir so viel Erfüllung und Liebe geschenkt für dieses Volk, das noch unperfekt ist, das auch viele Fehler macht, das noch in Spannung steht und wo Gott noch ganz, ganz viel tun muss mit den Menschen, damit wirklich das Reich Gottes dort aufblühen kann, kommen kann. Aber es war für mich die allerbesonderste Urlaubsreise und ich habe mir das im Leben so gewünscht und als ich vor ein paar Jahren so krank war, habe ich gesagt, Jesus, ich gebe dir diesen Wunsch zurück. Muss nicht sein, dass ich in Israel war. Und jetzt hat er ihn erfüllt und ich bin so happy, dass wirklich Volk Israel für mich und für mein Leben und für mein Umfeld das Licht geworden ist, wo Jesus uns gelebt hat und uns gerettet hat. Ach, ich wollte noch so viel weiter reden, aber ich muss, ich glaube, meine 5 Minuten sind rum.
Ja, liebe Edel, lieber Hansi, vielen Dank für eure Eindrücke und das, was ihr so erlebt habt, dass ihr das mit uns geteilt habt. Ich bin so erinnert worden, als ich die Torte gesehen habe. So ein ähnliches Bild habe ich in Kanada geschossen. Und zwar waren wir dann an den Niagara-Fällen. Und da waren irgendwie die ganzen Juden aus, orthodoxen Juden aus New York, haben da wohl einen Tagesausflug hingemacht. Und da war die ganzen Niagara-Fälle, also das war es noch nicht, aber so drumherum halt das Gelände, gefüllt mit diesen orthodoxen Juden. Und ich hatte damals auch so dieses diese besondere Atmosphäre, die da war, dachte ich, wow, das ist jetzt hier Gottes Volk. Und ich habe das noch nie in meinem Leben gesehen und das erste Mal. Und so konnte ich ein bisschen auch mitfühlen, was ihr dort erlebt habt. Gut, als nächstes, Ingeborg, du musst dich noch ein bisschen gedulden. Würde ich gerne die Friedgard bitten.
Ich wollte nur ganz kurz was sagen. Letzten Sonntag haben wir eine Predigt gehört vom Lukas Knies über Gebet. Und mich hat die sehr beeindruckt, obwohl ich ja auch vieles schon weiß über Gebet oder schon ausprobiert habe. Aber ich habe dort Anregungen bekommen, wieder Neues auch auszuprobieren. Und jetzt wollte ich euch mal fragen, einige von euch waren ja auch da. Wer von euch hat da was Neues mal ausprobiert oder eine Anregung bekommen bei dieser Predigt? Ihr dürft euch mal kurz melden. Okay, gut, super. Jetzt eine Sache, die mir vorher schon auch ganz wichtig geworden ist. Wir haben ja zwei Alpha-Kurse laufen und das ist so richtig Arbeit an der Front, würde ich mal sagen. Und ist sehr auch angefochten. Und wir spüren, wie der Feind da immer wieder versucht, Leute wegzuziehen und abzuhalten und dass ihnen irgendwas dazwischen kommt oder dass ein Abend nicht so läuft und so. Und wir haben gespürt, es ist ganz arg wichtig, dass diese Alpha-Kurse umbetet werden. Und ich hatte deshalb in die Gebetsfeuerwehr auch geschrieben, könnt ihr euch vorstellen, vielleicht einfach einen von den Gästen als Patenkind zu übernehmen? Und da haben einige Leute hier aus der Gemeinde reagiert und haben gesagt, ich habe die und die Person auf dem Herzen. Und ich wollte euch sagen, dass wir ungeheuer dankbar sind vom Alpha-Team an die Beter, dass ihr das macht, wenn wir haben das wirklich gespürt. Also letzten Freitag waren zum ersten Mal alle da und auch eine Person, für die sich jemand hier als Pate gemeldet hat, die war das erste Mal da. So, und von daher wollte ich euch einfach Danke sagen und euch auch sagen, wie wichtig das Gebet ist. Es ist irgendwie die Grundlage und es ist einfach fast noch wichtiger als der Abend selber. Denn wir sind so darauf angewiesen, dass der Heilige Geist wirkt. Und das geschieht, wenn wir die Leute im Gebet freisetzen. Okay, also nochmal danke. Und wir können noch mehr Paten gebrauchen.
Bleib gerade da. Bleib gerade da. Lasst uns gerade mal alle aufstehen. Und das, was die Friedgard jetzt gesagt hat, lasst uns einfach praktisch tun. Vielleicht macht er gerade so kleine Grüppchen und lasst uns für den Alpha-Kurs beten. Lasst uns für die Leute beten, weil ich finde, das, was die junge Lady hier macht, das ist, das geht über Bitten und Verstehen, will ich bald sagen. Ja, also das ist absolut und sie braucht unser Gebet und so lasst uns einfach anfangen. Danke, Vater. Vater, wir danken dir für den Alpha-Kurs, Herr, für den ukrainischen, auch für den deutschen, Herr. Wir danken dir, dass du der mächtige Durchbrecher bist, Vater. Und ich danke dir, dass du auch wirklich schon Risse in die Mauern gegeben hast, Herr, dass, das Licht, dass dein Licht durchstrahlt, so wie wir es auch heute Morgen vorher gehört haben, dass als du in diese Gegend gekommen bist, dass es Licht kam und dass die Menschen nicht mehr in der Finsternis und in der Dunkelheit wohnten, Herr, sondern dass sie erstrahlt und erhellt worden sind von deinem Licht, von deiner Gegenwart, Herr. Vater, und lass sie dann einfach auch erkennen, was für eine Dunkelheit um sie selber drumherum war, in der sie gelebt haben oder noch leben. Und dass sie dich als das wahre Licht, als das wahre Leben, als das Brot des Lebens, als die Quelle des Lebens wirklich annehmen können, Vater. So segnen wir einfach auch diese ganzen Alpha-Kurse, Herr, die Friedgard mit ihrem Team, Herr, und danken dir von ganzem Herzen für diesen Dienst, für diese Arbeit und für diese Menschen. Amen. 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 Und jetzt würde ich gern, wo bist du? Elisabeth hat noch kurz einen Gruß, den sie gern weitergeben möchte.
Also viele kennen den Giorgi. Der ist jetzt von St. Georgen nach Triberg in Altenheim gekommen. Der ist leider gestürzt und ich tue ihn jeden Mittwoch besuchen. Und er freut sich jedes Mal, wenn ich ihn besuche. Dann unterhalten wir uns. Wir haben oft Mensch, ärger dich nicht gespielt. Und es hat richtig Spaß gemacht. Da haben wir auch zusammen gebetet. Und das ist gut so. Ich möchte jetzt am Mittwoch wieder hinfahren. Und dann, ja, da freue ich mich immer drauf.
Danke, Elisabeth, für dein Herz und für das, was du uns weitergegeben hast. Und dass du jetzt eine richtig gute Zeit auch mit dem Giorgi hast. Und grüß ihn ganz herzlich von uns. Und vielleicht ist der ein oder andere da, der sagt, oh ja, den Giorgi, den kenne ich auch. Ich besuche ihn mal. Vielleicht können wir noch bei dir die Adresse.
Also ihr könnt auch eine Karte machen, schreiben und ich nehme das dann mit.
Gut, danke. Jetzt möchte ich noch eine junge Lady hier begrüßen. Und ich muss immer sagen, ich bin begeistert von dieser Frau, von dieser Lady, weil sie keine Mühe scheut, hier nach Königsfeld zu kommen, von Baling jeden Sonntag ins Auto setzt, auch bei so einem Wetter, und hier in der Gemeinde begrüßen, im Face-to-Face-Team da zu sein. Und jetzt heute Morgen möchte sie uns was weitergeben. Lasst uns die Ingeborg ganz herzlich begrüßen.
Dankeschön. Ein Moment, bin gleich soweit. Dieter, was ist Deadline? Halber. Okay. Keine Angst. Ich war noch nie derart angefochten wegen eines Beitrags, den ich hier bringen wollte, wie jetzt. 2 Tage Kreislauf in Höhe wie überhaupt nie und alles Mögliche. Also für Gott scheint dieses Thema sehr wichtig zu sein und ich freue mich ganz arg für die tolle Einführung von Hansi, Hans und Edel, weil das genau auch ein Stück weit mein Thema ist. Einen Moment. Ich glaube, es geht. Oh ja, oh ja, super, danke, Hans. Dieter. Also, ich habe schon immer, es gibt vielleicht 2 Lieblingsbücher in der Bibel, schon seit Jahrzehnten. Das eine ist der Epheserbrief. Dieser Brief, der so prall gefüllt ist mit Verheißung, mit Zusage, mit Liebe von Gott, mit Zusage der Autorität, die wir haben, den Erfolg, den Gott durch uns oder den wir haben dürfen, sagen wir es ruhig, wie es ist, wenn wir die Dinge mit Gott angehen, wo so sehr das Herz und die Ziele des Vaters offenbar werden, die er mit uns hat. Und das andere Buch ist das fünfte Buch Mose. Ich liebe dieses Buch, weil es, ja, man sagt ja auch, dass das Alte Testament das Bilderbuch für das Neue Testament ist. Und es stimmt, wenn wir, und deswegen schmerzt mich, das sage ich jetzt auch mal ganz offen, es schmerzt mich ziemlich, wenn man so oft hört, dass eigentlich, oder ich habe den Eindruck, für viele Menschen besteht das Alte Testament nur aus Gesetzen. Und die sind verabscheuungswürdig. Der Gott des Alten Bundes ist genau derselbe wie unserer. Wir sagen, Gott ist derselbe gestern und vorgestern und vor 6000 Jahren und vor was weiß ich wie lang, heute, morgen, in ein paar Jahren und bis er das alles irgendwie beendet und in seine vollkommene Herrlichkeit hineinführt. Es ist der gleiche Gott mit dem gleichen Herzen, nur tut er Dinge auf unterschiedliche Art und Weise. Und vorhin, als die Deborah neben mir saß, dachte ich, ja, so wie Gott mit Israel umgegangen ist, wie wir es lesen in den Mosebüchern und dann später natürlich auch, wenn die jetzt Hausaufgaben macht, sie muss in Rechnen, in der Mathematik, mit Kugeln diese Aufgaben machen, plus, minus, so. In 5 Jahren macht die das nicht mehr mit Kugeln. Da bleibt die sitzen, wenn sie noch mit Kugeln rechnen muss, sondern dann macht sie das mit Souveränität und Können. Und es sind einfach die Dinge, es ist der gleiche Vorgang einerseits und auf der anderen Seite, es ist halt doch anders. Das 7. Oktober war, glaube ich, als dieser Überfall von der Hamas auf Israel war, was er wirklich einfach nur ein Gemetzel und ein Geschlachte war. Solche Bilder durfte es in keinem deutschen Schlachthof geben. Das hat mich bewogen, mal wieder in das fünfte Buch Mose reinzuschauen und es zu lesen. Und ich habe dieses Buch gelesen und ich kann euch gar nicht sagen, mit was für einer Freude ich erfüllt war beim Leben. Und was mir natürlich in dem Zusammenhang damals, in diesen Umständen jetzt, besonders aufgefallen ist, wie oft in diesem Buch steht, Wort für Wort, dass Gott dieses Land, dieses Volk sich auserwählt hat und ihm genau dieses Land gegeben hat. Ich habe es ein zweites Mal gelesen, dieses Buch mit Blatt und Bleistift. Und ich bin auf, wenn man jetzt wisst, wo es steht, 84 Mal. In einem einzigen Bibelbuch steht 84 Mal, dass Gott dieses Land Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat, ihnen zu geben, es zu besitzen. Das war Gottes fester Wille, dieses Volk rauszunehmen und es genau dahin zu pflanzen. Ich finde das schon bemerkenswert, auch für uns Christen vor allem, wir haben da wirklich eine Verantwortung. Vor etwa 40 Jahren hat die Türkei sich so ungefähr die Hälfte von Zypern einverleibt. Das sagt man heute in der UNO, ja, nach 40 Jahren haben sich die Menschen so weit auseinanderentwickelt, das kann man nicht mehr zusammenführen. Was hat China mit Tibet gemacht? Ganz ohne Anklage. Aber wir müssen einfach mal realisieren, dass ein Land sich anderes Land einverleiben will, ist eine Sache, die findet statt, seit es Völker gibt. Das einzige Land, das beständig am Pranger steht, gegen dies wahrscheinlich 98% aller, was ist das dann, Weltsicherheitsrat oder irgendwas, die dann immer diese Verurteilungen aussprechen, gehen im Grunde ausschließlich gegen Israel. Und da dürfen wir uns schon fragen, warum? Warum? Warum denn bloß Israel? Israel ist ein demokratischer Staat, das sind Araber in der Regierung, das sind von total rechts mit, wie habt ihr gesagt, schwarzen Torten und diesen Zöpfen bis auf die linkste Seite, die am liebsten wahrscheinlich ganz Israel den anderen geben würden, weil sie meinen, dass es dann Frieden gibt. Und irgendwie funktioniert es und irgendwie ist innerhalb der Gesellschaft friedlich. Und ich möchte noch eines dazu sagen, wer mit Gesellschaften zu tun hat, die in Israel leben und dort tätig sind, die wissen, dass sehr viele Araber und auch Palästinenser sagen, unter der Hand, würden sie nicht laut sagen, aber unter der Hand, dass sie deutlich lieber unter der israelischen Verwaltung, nenne ich es jetzt mal, leben, als unter palästinensischer oder Hamas oder was auch immer. Das ist einfach Fakt. Also um das ganz kurz zu machen, was sich da weltpolitisch abspielt, seit es dieses Volk gibt, das ist rein geistlicher Natur. Und eins will ich auch gleich sagen, das mag jetzt ausgehen, wie es will. In der Bibel steht, und von Gottes Wort wird nichts nicht eintreffen, was er geschrieben hat. Gott selber sagt, ich werde Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen. Wir sind nicht am Ende mit dieser Geschichte. Diese Geschichte wird, solange unsere Menschengeschichte hier geht, vor der Wiederkunft Jesu nicht anders sein. Es wird so bleiben, dass Israel angegriffen wird. Und wie kommt denn das jetzt? Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Sind wir uns alle einig? Gott ist absolut souverän. Und Gott ist die einzige Instanz, die es überhaupt gibt, die alles kann. Gott kann alles. Er ist souverän. Und er darf auch alles. Er darf das gerade so machen, wie er will. Und er hatte von Anfang an wunderbare, gute Pläne mit seiner Schöpfung. Im Alten Bund hat der souveräne Gott und Schöpfer seinem auserwählten Volk ein Land zugesagt und sogar zugeschworen. Wie gesagt, allein im fünften Buch Mose mindestens 84 Mal ausdrücklich geschrieben. Und das sind keine Lückenfüller, weil ihm nichts anderes eingefallen ist, damit die Seiten voll werden. Sondern das ist absolut bemerkenswert, wenn Gott sich so oft wiederholt. Auch das ist einfach wichtig zu realisieren. Also dieses Land, das er den Vätern Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Ihnen zum Besitztum, in das sie nach Gottes Anweisungen hineingehen und es rechtmäßig als Besitz übernehmen sollten, damit sie mit großer Freude in diesem Land, und jetzt habe ich was mitgebracht, guckt mal einen Moment. Auch mal kurz gucken. Falls es lesbar ist, ich hatte leider keinen anderen Karton und leider keinen schwarzen Stift, der da drauf ist. So. Könnt ihr es lesen? Ein Land, das von Milch und Honig fließt. Was löst denn das bei euch aus, wenn ihr hört, Milch und Honig? Also ich frage jetzt keine Veganer, gell? Sondern ganz nicht böse sein, aber ganz klar. Was löst es bei euch aus?
Halsschmerzen.
Ja. Warum? Also, okay. Halsschmerzen sind am Kreuz erledigt. Okay, egal. Gott hat ihnen zugesagt, sie in ein Land zu bringen, das von Milch und Honig fließt. Und er hat da einen Bund gemacht, und zwar einen Bund von sich aus. Er hat diese Leute gar nicht gefragt. Wir wissen ja, dass sie, das Volk Israel damals, dass sie in Ägypten waren, dass sie zunächst mal eine gute Zeit hatten, aber am Ende von 400 Jahren, da war das eine ganz böse Plackerei und Schufterei und Knechtschaft. Und sie haben zu Gott geschrien und Gott hat sich da herausgeführt. Ich möchte jetzt gleich immer ein bisschen die Parallele zum Neuen Bund ziehen, weil was mich derart fasziniert hat jetzt wieder, als ich dieses fünfte Buch Mose zweimal hintereinander gelesen habe, da sind so viele Sachen drin und ich will euch vielleicht tatsächlich ermutigen, wenn ihr mal Zeit habt oder nehmt euch die Zeit und lest mal dieses Buch wieder gründlich. Da gibt es derart viele Bereiche, Aspekte des Lebens, wo ich gedacht habe, wow, ist eigentlich genau gleich wie bei uns im Neuen Bund. Oder das heißt Dinge, um die Gott sich kümmert. Natürlich sind wir nicht mehr unterm Gesetz, aber, und auch das will ich gleich sagen, mit den Übersetzungen ist das ein bisschen schwierig. Es gibt ein Wort für Gesetz, das heißt vom hebräischen Denken her Zielgebung. Zielgebung. Was ist eine Zielgebung? Eine Zielgebung sagt nichts, du machst jetzt Schritt 1 und dann so und so und anders wird es überhaupt nichts, sondern da ist ein Ziel vor Augen. Freiheit, Liebe, Freude, Erbarmen, was weiß ich was alles. Und um dieses Ziel zu erreichen, gibt es Leitlinien, das, was wir unseren Kindern in der Erziehung geben. Wir haben eine bestimmte, jedes Elternpaar, jede Mutter, jeder Papa hat eine bestimmte Vorstellung, wie er sich Leben vorstellt, wie er sich Charakter vorstellt, wie er möchte, dass seine Kinder ein gutes Leben haben und auch ein sinnvolles Leben in der Gesellschaft. Natürlich gehört ja dazu. Und das ist Zielgebung. Wir haben diese Orientierung dorthin. Und an dem orientieren wir uns in dem, was wir tun. Also nicht immer, wenn wir im alten Bund von Gesetz lesen, ist es dieses in Stein gemeißelte so und weh anders dann aber. So, das ist eigentlich mit sehr viel Freiheit verbunden. Wenn wir uns ganz kurz noch vorstellen, aus welcher Umgebung kam denn das Volk damals? Rundum waren Völker, die irgendwelche Götter angebetet haben. Solche wie Baal, den immer die Erstgeborenen gebracht hat. Und die sind dann über die Hände des Baal, wenn man die da draufgelegt hat, in einen brennenden Feuerofen gefallen. Das hat man gemacht, um Reichtum und Wohlstand zum Beispiel zu erlangen. Als Zeichen der Anbetung. Und so gab es die unterschiedlichsten Götter. In Ägypten, der Pharao mit all diesen Göttern, die es dort gab, da kennt ihr euch wahrscheinlich ein bisschen aus. Da hat Gott sie herausgeholt. Und so oft warnt Gott sein Volk und sagt, ich habe euch herausgeholt, weg von diesen schrecklichen Dingen. Denn ich weiß nicht, wer von euch viel reist und viel in anderen Kulturen unterwegs ist. Ich habe jetzt wieder gerade, ich war ja des Öfteren in Afrika und ich habe mich oft gefragt, weshalb eigentlich die kleinen Afrikanerkinder, wenn die zu Jesus finden, was gar nicht ungewöhnlich ist, die beten an und haben leuchtende Gesichter. Das hat mich immer fasziniert und ich habe mich immer gefragt, warum ist denn das dort so und weniger bei uns? Ich glaube, eines der Tatsachen ist einfach, diese Kinder alle sind sehr konfrontiert tagtäglich mit irgendwelchen Göttern und Hexen und Dämonen, die Eltern gehen damit um, das wird erzählt, das wird gesagt und das passiert auch. Nehmen wir mal Voodoo auf Haiti. Warum kommt das Land auf keinen grünen Zweig? Voodoo. Egal, Gott ist aber anders, Halleluja. Und er hat dieses Land auserwählt. Und er hat gesagt, das muss ich gar mal gucken, 3. Mose 1. Ich bin leider, wie ihr wisst, so ein digitaler Saurier. Ich kann euch das alles nicht so schön hier mit auf Knopfdruck mit Bibelstellen zeigen. Bei mir geht's von Hand. Gott sagt, ihr sollt nicht wandeln in den Satzungen der Nationen, die ich vor euch vertreibe. Denn alle jene Dinge haben sie getan und sie sind mir zum Ekel geworden. Und ich habe zu euch gesagt, ihr sollt ihr Land besitzen und ich werde es euch zum Besitz geben. Ein Land, das von Milch und Honig fließt. Ich bin der Herr, euer Gott, der ich euch aus den Völkern abgesondert haben. Also diese Absonderung. Und es ist dieses Wort, was wir ja als Gemeinde auch kennen. Was heißt denn heilig? Jeder, der hier sitzt, Dieter, Heike, Ellen, alle, wir sind Heilige und Geliebte. Und warum sind wir heilig? Nicht, weil wir charakterlich so toll sind oder was ich auf die Beine stellen, sondern weil Gott uns herausgesucht hat und weil wir das ganz große Glück hatten, dass wir unser Herz auftun konnten und uns in sein Herz hineinfallen lassen konnten. Das nennt man manchmal Bekehrung. Dieser Schritt aus der Fremde hinein ins Vaterherz. Und dann steht da noch, ich habe euch von den Völkern abgesondert, um mein zu sein. Gott beansprucht dieses Volk für sich. Und wisst ihr was? Er beansprucht auch uns für sich. Mir ist ganz wichtig, eben weil ich gesagt habe, Bilderbuch, alter Bund, neuer Bund. Wir sind nicht das Volk Israel, wir sind aber sehr wohl das, was Jesus die Ekklesia nennt. Das Volk Gottes. Das Volk, das ganz bewusst jeder Einzelne Ja gesagt hat. Jesus, ich nehme gerne dein Erlösungswerk an. Ich weiß, dass ich dich brauche. Ich weiß, ich kann es nicht alleine und ich will es auch nicht alleine. Danke, Papa, dass du mich lieb hast und dass ich zu dir kommen darf, dass ich bei dir geschützt und geborgen und all die Lieder heute Morgen. Eine ganze Predigt. Die Ekklesia ist ein griechischer Begriff aus der Zeit Jesu. Als Jesus zu Petrus sagte, auf dir baue ich, auf diesen Stein baue ich meine, er hat nicht gesagt meine Kirche oder meine Gemeinde oder meine Versammlung oder irgendwas, er hat gesagt meine Ekklesia, weil er genau wusste, die Jungs, die wissen, was damit gemeint ist. Das ist vielleicht sowas wie heute im ganz Kleinen der Stadtrat, im Größeren die Landesregierung, im noch Größeren die Bundesregierung. Die Leute, die herausgesucht sind, um Regierungsvollmacht und Autorität zu haben und sie auch auszuüben. Und das, was die beschließen, das gilt. Was lesen wir für uns in der Ekklesia? Was ihr auf Erden binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Und da gibt es eines, was Gott ja so ganz deutlich als Berufung für sein Volk gesagt hat. Nämlich, wie sieht es denn da aus mit der Weisheit? In 5. Mose 4, 1, ach, diese Brille. Entschuldigung. Ja, es ist ein etwas längeres Stück, aber ich denke, der Zusammenhang, bin eh gleich fertig. Die Uhr ist mit mir fertig. Der Zusammenhang ist ganz arg wichtig. Und nun, Israel, höre auf die Satzungen und auf die Rechte, die ich euch lehre. Dieses Wort Rechte bedeutet übrigens das Wiederherstellen von Recht, das in Ordnung bringen von Dingen, die nicht recht waren. Das ist der Auftrag, den Gott an sein Volk Israel damals hatte. Hat er für uns genauso, gilt für uns genauso. Also, die Satzungen und die Rechte, die ich euch lehre zu tun, auf dass ihr lebet und hineinkommet und das Land in Besitz nehmet, welches der Herr, der Gott eurer Väter, euch gibt. Ihr sollt nichts hinzutun zu dem Worte, das lesen wir auch in der Offenbarung für uns, von dem Worte, das ich euch gebiete, noch sollt, und ihr sollt nichts davon tun, damit ihr beobachtet die Gebote Jehovas, eures Gottes. Das Gebot ist jetzt gerade diese Zielsetzung, diese Richtlinien, damit das Leben, das aus dem Herzen des Vaters fließt, auch für Israel, auch für uns, zum Tragen kommt in uns und durch uns. Und dann natürlich unsere Umgebung und die Welt beeinflusst. Damit ihr beobachtet die Gebote des Herrn, eures Gottes, die ich euch gebiete. Eure Augen haben gesehen, was der Herr wegen des Baal Peor getan hat. Denn alle Männer, welche dem Baal Peor nachgegangen sind, hat der Herr dein Gott aus deiner Mitte vertilgt. Ihr aber, die ihr dem Herrn eurem Gott anhinget, seid heute alle am Leben. Siehe, ich habe euch Satzungen und Rechte gelehrt, so wie der Herr mein Gott mir geboten hat, damit ihr also tut inmitten des Landes, wohin ihr kommt. Überall da, wo wir sind, bezieht alles auch auf euch, aber es gilt halt auch für Israel. Siehe, ich habe euch Satzungen und Rechte gelehrt, so wie Jehova mein Gott mir geboten hat, damit ihr also tut inmitten des Landes, wohin ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen. Und so beobachtet und tut sie. Und jetzt kommt was ganz Wunderbares. Denn das wird eure Weisheit sein und euer Verstand sein vor den Augen der Völker. Das heißt, wenn wir von Gott empfangen, wenn Israel damals bereit war, auf Gott zu hören und von ihm zu empfangen, dann ist das eine Weisheit, die alles andere in der Welt schlägt. Und wo rundum die Leute um uns irgendwann nicht umhin können festzustellen, da ist mehr als in der Welt. Die haben Lösungen. Da funktioniert es besser. Und wir sind dazu gesetzt, der Welt Lösungen zu bringen. Aber das sind alles Lösungen, die von Gott kommen, die aus dem Herzen des Vaters kommen und die aus seiner Weisheit kommen. Welche alle diese Satzungen hören und sagen werden, diese große Nation ist ein wahrhaft weises und verständiges Volk. Denn welche große Nation gibt es, die Götter hätte, welche ihr so nahe wären, wie der Herr unser Gott in allem, worin wir zu ihm rufen? Und welche große Nation gibt es, die so gerechte Satzungen und Rechte hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Nur hüte dich und hüte deine Seele sehr, dass du die Dinge nicht vergisst, die deine Augen gesehen haben, und dass sie nicht aus deinem Herzen weichen. Und auch unser Herz und das Herz des Volkes damals. Unser Herz ist die Schaltstelle zwischen unserer Seele und den Gedanken. Vieles strömt auf uns ein und dann entscheiden wir unbewusst. Geben wir jetzt der Furcht nach, oh, wann kommt der große Zusammenbruch, wann kommt Krieg bei uns oder irgendwas? Oder entscheiden wir uns für das, was der Heilige Geist sagt? Gott passt auf uns auf. Und wir haben auch durch unsere Gebete, durch unseren Stand, den Gott uns gegeben hat, dafür zu sorgen, dass der Feind zurückgedrängt wird. Der Feind nimmt sich alles, was er kriegt. Aber Gott ist größer, ihm gehört sowieso alles, wir gehören ihm. Wir dürfen im Sieg Jesu leben. Jesus hat am Kreuz jeden Feind überwunden. Wir müssen nicht mehr wie damals das Volk Israel mit Schwert und allem Möglichen, manchmal auch nur mit Umziehen einer großen Stadtmauer wie bei Jericho und Mund halten, was ganz schwierig ist, Feinde bezwingen. Jesus hat sie bezwungen. Aber wenn wir diese Erkenntnis nicht in uns haben und es wirklich nehmen und in kritischen Situationen wirklich hinstehen und vielleicht auch mal wirklich den Feind unter unsere Füße crashen, dann verpufft es. Ich möchte uns alle, Zeit ist um, ich möchte euch alle ermutigen, ich habe so gut wie nichts von dem, was eigentlich geplant war, gesagt, es macht aber gar nichts. Ich möchte euch einfach ermutigen, lasst euch nicht ängstigen. Ihr gehört alle zur Ekklesia, zu dieser herausgerufenen Gemeinde, die von den Pforten der Hölle nicht überwunden wird. Das kann keiner sonst sagen. Wir werden nicht von den listigen Anläufen des Feindes, was auch immer kommt, wir werden nicht überwunden. Christus in uns ist stark und wir in Christus. Unser Platz ist mit Christus, neben dem Vater im Himmel. Dort ist unser Platz und es ist ein Platz voller Ruhe, voller Frieden, voller Autorität, wo wir des Sieges absolut gewiss sind, weil wir leben dort im Sieg. Und von diesem Platz aus betrachten wir die Dinge und gehen sie an, unter der Leitung des Heiligen Geistes. Das ist ein Riesengeschenk. Und wie gesagt, eigentlich ging es mir heute ganz arg um Israel, denn dieses Volk ist so umkämpft. Und wir haben mit Sicherheit als Ekklesia, als Leib Jesu, eine Verantwortung dafür im Gebet, vielleicht weniger hinter Israel zu stehen, aber hinter dem Willen Gottes. Gott hat dieses Volk auserwählt und er hat dieses Land gegeben. Und Gott wird niemals zulassen, dass irgendjemand anders dauerhaft dieses Land nimmt. Wie es ist, und ich sage Halleluja, Gottes Wille geschehe. Und wir dürfen mitgehen. Und jetzt seid gesegnet und genießt ohne Halsweh Milch und Honig. Ja, das auch.
Ja, da die Tüte.
Darf ich noch etwas ergänzen? Das Land Milch und Honig. Wir haben ja gesehen, der Hansi hat gezeigt, dass dieses Land grün ist. Und wenn man rüber nach Syrien geschaut hat, da war alles öde. Also da ist wirklich ganz großer Segen. Und ich habe gelesen, Milch und Honig. Wir haben auf unseren Wanderungen Bienenstöcke gesehen, die einfach in der Natur am Felsen und so weiter hängen, riesig große Bienen und Milch. Ich habe gelesen, dass die Kühe in Israel 20% mehr Milch geben wie überall sonst wo und die Wissenschaft bekommt nicht heraus, woran das liegt. Gott sei die Ehre.